Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Sternzeitzeichen 2025, wir schreiben auch das Jahr 2025 und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich und diesmal zur 29. Folge des Spielstudio, unserem Podcast für die Glücksspielbranche und natürlich von Westlotto. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder dass ich Sie vielleicht erstmals begrüßen darf. Mein Name ist Axel Weber, da hat sich auch über die Jahre nichts geändert und ich verantworte immer noch die Kommunikation von Westlotto, dem Erfinder von Lotto 6 aus 49. Auch heute zu Beginn des Jahres werden wir in diesem Podcast eine bemerkenswerte Persönlichkeit aus der Glücksspielbranche kennenlernen. Und der Clou ist, Sie wissen das, ich weiß momentan genauso wenig wie Sie, wer heute mein Gast sein wird. Und deswegen sage ich einfach, neues Jahr, neues Glück, neuer Gast.
Katharina Peranitsch. Unser heutiger Gast ist Innovatorin des Ehrenamts, Brückenbauerin zwischen Welten und Expertin für Wissenstransfer. Unser Gast prägt das Ehrenamt in Deutschland nachhaltig. Als Gründungsvorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt setzt sie sich seit 2020 dafür ein, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und fit für die Zukunft zu machen. Schon zuvor als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung Bürgermut initiierte sie bundesweite Programme wie den Digital Social Summit oder den Open Transfer Accelerator. Sie setzt sich vor allem dafür ein, den Wissenstransfer zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft auszubauen und die Skalierung sozial-digitaler Innovationen zu ermöglichen. Kurz, das Ehrenamt in Deutschland zu modernisieren. Dazu zählt nicht nur der Aufbau und die Aktivierung von analogen und digitalen Communities. Auch die Kommunikationsstrategien werden passgenau entwickelt. Denn der Erfahrungsaustausch engagierter Bürgerinnen und Bürger ist zentral und die Handreichung entsprechender Tools eines der Kernthemen ihrer Arbeit. Unser Gast ist eine wahre Visionärin an der Schnittstelle von Engagement und Zukunft. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Katharina Peranitsch, Vorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.
Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich richtig, dass Sie da sind. Hallo Frau Peranitsch.
Hallo Herr Weber, ich freue mich auch.
Ein ganz ungewohnter Gast, wie ich zugeben muss. Und hätten Sie mich gesehen, hätte man festgestellt, dass ich gerade die Stirne runzel. Weil ich weiß, dass Sie auf einer Liste stehen, einer sehr großen Liste, aus die mein Team eben die Gäste einlädt. Aber bei Ihnen musste ich jetzt doch mal überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Weil ich habe Sie ein-, zweimal kennengelernt, aber richtig gut kennen wir uns gar nicht. Und jetzt müssen wir mal rausarbeiten, was denn Ehrenamt eigentlich auch mit Glücksspiel zu tun hat.
Da freue ich mich drauf.
Ja, ich auch. Sie sind Vorständin der DSEE, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und ich habe mir gerade notiert in dem Intro, Sie stehen für sozial-digitale Innovation und werden als Visionärin angekündigt. Wie gehen Sie damit um, wenn man das über Sie sagt?
Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Freue mich natürlich, dass meine Arbeit in solchen Kategorien gesehen wird. Aber am Ende des Tages habe ich ein großes Herz dafür, einen großen Faible dafür, Menschen dabei zu unterstützen, die eben solche Wege gehen, visionäre Wege gehen. Das bin gar nicht so sehr ich, die Visionärin, sondern die engagierten Menschen vor Ort, die tagtäglich Lösungen entwickeln, die uns nach vorne bringen. Und das macht den Job richtig schön.
Ich komme nochmal auf das Wort Skalierung sozialer Innovation. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen beleuchten. Was heißt denn das in Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, total gerne. Hört sich ja auch erstmal ziemlich sperrig an. Skalierung sozialer Innovationen. Es geht im Prinzip darum, gute Ideen, die uns Menschen helfen, insbesondere in Zeiten der Transformation in die Fläche zu bringen. Also nehmen wir an, jemand hat im Ehrenamt eine gute Idee, beispielsweise, wie kann ich mir als Rollstuhlfahrer, Fahrerin meine Umwelt besser zugänglich machen. Also woher weiß ich, in welches Café komme ich mit meinem Rolli rein, wo ist ein Fahrstuhl eventuell defekt oder welcher funktioniert. Und da sind tolle Ideen aus dem Engagement entstanden, zum Beispiel die Wheelmap. Das ist immer ein schon älteres Beispiel für eine digital-soziale Innovation. Da hat sich der Gründer Raul Krauthausen gedacht, es gibt ja überall diese digitalen Karten, sowas wie Google Maps oder OpenStreetMap. Wie wäre es denn, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hat, auf dieser Karte Orte zu markieren, die barrierefrei zugänglich sind? Das hilft nicht nur Raul Krauthausen, der auch im Rollstuhl einen Rollstuhl fährt, sondern das hilft auch Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, und macht unsere Umwelt im Prinzip barrierefreier. Und so eine Karte lässt sich gut skalieren, die wird mittlerweile von Tausenden von Menschen genutzt und hilft einfach ganz konkret. Und das ist eine Idee, die im Ehrenamt entstanden ist. Und das finde ich faszinierend, und sowas gilt es zu unterstützen und zu verbreiten.
Also ganz spannend und vor allen Dingen eine ganz tolle Innovation. Ich frage mal, Ehrenamt und ehrenamtliche Strukturen, die also sowas hervorbringen, die brauchen ja, oder Ehrenamt braucht eine gewisse Struktur. Und für diese Struktur steht natürlich Ihre Stiftung, aber auch andere Stiftungen. Und für Stiftungen und anderes braucht man, klar, Geld. Glauben Sie, dass Ehrenamt ausfinanziert ist in Deutschland? Genügend ausfinanziert?
Das würde ich beneinen und verneinen. Also es ist ja grundsätzlich so, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit oder eine freiwillige Tätigkeit grundsätzlich erstmal unentgeltlich erfolgt. Aber um Projekte umzusetzen, um Maßnahmen umzusetzen, benötigt man dann doch hier und da eine finanzielle Unterstützung. Das muss nicht immer allzu viel sein. Wir wissen aus Studien, die regelmäßig erhoben werden, dass der durchschnittliche Verein ein Jahreseinkommen von unter 20.000 Euro hat. Das ist erstmal gar nicht so viel, wenn wir bedenken, dass sich in Deutschland 29 Millionen Menschen engagieren und das in über 600.000 Vereinen. Aber nichtsdestotrotz braucht man, wenn wir jetzt gerade mal an den Sport denken, auch immer mal wieder einen neuen Satz Trikots oder das Tor geht mal kaputt. Oder wenn wir beispielsweise an Mentoring-Projekt denken oder an ein Leseprojekt, da braucht es dann eben auch hier und da mal Materialien. Und häufig ist es so, dass die Vereine und Ehrenamtlichen da auch kreative Wege finden, um an Mittel zu kommen, beispielsweise einen Spendenaufruf, aber eben auch einen Antrag bei einer fördernden Institution wie der unseren. Oder eben auch die Unterstützung durch andere finanzierende Partner. Das kann der Staat sein, das kann aus der Wirtschaft kommen, kann aber eben auch von Privatpersonen kommen. Oder auch durch Lotterien.
Oder auch durch Lotterien. Und damit beschreiben Sie genau eine der Klammern, die wir haben. Eine zweite ist, dass natürlich das Ehrenamt und das Engagement in Deutschland ganz stark bei den institutionellen Trägern verankert ist. Also aus der Wohlfahrt, natürlich aus dem Sport, denken wir an Trainer, Jugendleiter und Ähnlichem. Und das sind ja zum Beispiel für die staatlichen Lotterien seit knapp 70 Jahren die geborenen Partner. Denn darüber gibt es ja über das Lotto-Prinzip eine Finanzierung. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei der Frage Finanzierung, weil Finanzierung hat ja letztendlich auch immer was mit Verantwortung zu tun. Der Staat geht ohne Ehrenamt nicht, wie wir wissen. Wir von Westlotto haben ja den sogenannten Ehrenamt-Atlas aufgelegt zum zweiten Mal, und wir wissen, dass die ehrenamtliche Tätigkeit allein in Nordrhein-Westfalen pro Jahr mit einem Wert von über 20 Milliarden Euro zu berechnen ist. Ich will die Frage noch mal ein bisschen spezifizieren, Frau Piranitsch. Tun Unternehmen genug, um sich ihrer Verantwortung gerecht zu werden in diesem Bereich von Ehrenamt? Ich will jetzt gar nicht auf Westlotto hinaus, weil wir tun das, darüber können wir nachher noch reden, sondern wo kriegen Sie konkret Unterstützung von Unternehmen?
Das können ganz unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen sein. Es gibt Unternehmen, die weit nach vorne preschen, die stellen beispielsweise ihre Mitarbeitenden frei, sagen wir ein oder zwei Tage pro Jahr, dass sich dann die Mitarbeitenden ehrenamtlich engagieren können. Wir wissen, dass beispielsweise es gesetzlich auch verankert, jemand, der sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, Ohne die Freiwilligen würde die ja auch gar nicht funktionieren. In Deutschland funktioniert die Feuerwehr zu 95% rein ehrenamtlich. Hier sind Arbeitgeber sogar gesetzlich verpflichtet, ihre Mitarbeiter freizustellen. Aber es gibt auch Unternehmen, das machen bei weitem nicht alle, aber ich finde, das sind Vorreiter und gute Beispiele sollte man, finde ich, auch nennen, die ihren Mitarbeitenden auch Budgets zur Verfügung stellen, um für die eigenen Vereine Mittel zu sammeln, also Spenden zu generieren. Und ich finde, das ist ganz schön modern und mutig und hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Und ich habe von einem Unternehmen, ich will jetzt gar nicht hier Werbung machen, aber von einem Unternehmen gehört, das ist auch hier in Berlin ansässig, dass bis zu 3.500 Euro pro Jahr ihren deutschen Mitarbeitenden zur Verfügung stellt für ihren Verein, für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Aber es rufen noch gar nicht so viele ab und das finde ich interessant, weil es im Unternehmen noch gar nicht so bekannt ist. Unternehmen tun schon ganz schön viel, aber ich glaube, sie müssen auch nochmal an der Kommunikation intern arbeiten, dass die Mitarbeitenden wissen, dass es diese Unterstützungsangebote gibt. Das trifft jetzt natürlich nicht auf alle Unternehmen zu, das kann ich so jetzt auch nicht bestätigen. Und ich denke, da gibt es auch nochmal Potenzial, dass gerade wenn man lokal vor Ort ein Gewicht hat, wenn man lokal vor Ort Menschen beschäftigt, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass sich die Mitarbeitenden irgendwo engagieren, weil sich ja 40% der Menschen in Deutschland engagieren. Und da wär's natürlich toll, wenn die Unternehmen dahingehend eben auch beispielsweise mit kleineren Spenden oder auch Pro-Bono-Aktivitäten unterstützen würden oder auch mal in der Öffentlichkeitsarbeit aushelfen würden. Also da geht gerne noch mehr. Und da können sich die Unternehmen auch gerne an uns wenden, wenn sie Idee brauchen.
Ja, das ist natürlich ein schöner Aufruf für alle, die es hören. In der Glücksspielbranche wird viel Geld verdient. Und da kann man natürlich auch einiges in das Ehrenamt stecken, so wie wir das tun. Sie haben eben gesagt, die Mitarbeitenden in den Unternehmen rufen Geld, was zur Verfügung steht, in Ihrem Beispielfall unter Umständen gar nicht ab. Kann es sein, dass die Menschen eigentlich ihre betriebliche Zugehörigkeit und die Zugehörigkeit im Ehrenamt, zum Beispiel zu einem Verein, zu einer Institution, die Freiwillige Feuerwehr oder ähnlich, dass sie mental völlig anders wahrnehmen, dass es da gar nicht genug Verbindungsglied gibt oder Vertrauen gibt vielleicht sogar in das Unternehmen?
Das kann ich so nicht beantworten, ob das was mit Vertrauen hat oder nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, so auch im Sinne der Abgrenzung, dass man sagt, das eine ist eben der Bereich, in dem ich mein Geld verdiene, in dem ich beruflich aktiv bin. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich gemeinwohlorientiert mit meinen Freunden gemeinsam. Da steht der Spaß und das Helfen im Vordergrund und dass man das dann für sich trennt. Aber jetzt Belege dafür hätte ich nicht. Also eine Studie ist mir dazu nicht bekannt. Ihnen?
Nee, auch nicht. Ich bin eben gerade drauf gekommen, als Sie das ansprachen, weil ich finde das ganz spannend. Ich hatte mir mal notiert bei einem großen Kongress, den Sie in Berlin durchgeführt haben, dass auch die Aktion Mensch da war und die Aktion Mensch eben auch als eine Institution wahrgenommen war, die ja eigentlich eben auch ein Glücksspiel anbietet, aber für die ganzen ehrenamtlich Tätigen vor Ort war sie was anderes. Sie war eine Institution, die in den Bereich, in den wahrgenommenen Bereich Ehrenamt gehört. Und deswegen habe ich gesagt, naja, Aktion Mensch ist ja auch, aber auch ein Arbeitgeber natürlich. Ne? Ja. So wie wir auch Arbeitgeber sind. Wir haben das erkannt. Wir geben zum Beispiel den Menschen, die sich als Wahlhelfer melden, die Zeit nochmal frei hinterher, weil wir glauben, Ehrenamt ist eben sehr, sehr vielfältig. Und gerade die staatlichen Lotterien sind natürlich in gewisser Weise auch verpflichtet, dem demokratischen Gemeinwesen auch noch was Gutes zu tun. Viele wissen ja gar nicht, dass große Teile der Politik eben auch Ehrenamtstätigkeit ist.
Das ist richtig. Ja, das ist großartig, dass Sie das machen. Ein tolles Beispiel. Hoffentlich findet das viele Nachahmer.
Ja, ich glaube, das ist in unserer Zeit so notwendig wie noch nie. Stellen Sie fest, Frau Piranitsch, dass es bestimmte Bereiche gibt im Ehrenamt, die irgendwie stärker ausgeprägt sind als andere? Ja.
Wir wissen, dass der Sport beispielsweise der größte Engagementbereich ist. Liegt auch daran, dass wir in Deutschland über 88.000 Sportvereine haben. Das ist schon mal eine ganz schöne Menge. Und wenn Sie dann noch überlegen, wie viele Menschen sind da Mitglied, wie viele engagieren sich, da kommen wir schon in die rund 8 Millionen Menschen Stärke. Das ist richtig groß. Wir sehen aber auch, dass es dass es Wandel im Engagement gibt und dass bestimmte Engagementbereiche Zuwächse erfahren. Und das sehen wir insbesondere in Engagementbereichen, die beispielsweise nah an der Schule oder der Kita sind, wo sich dann eben Eltern in ihrer Lebensphase, wo die Kinder eben diese in der Kita oder in der Schule sind, engagieren. Aber wir sehen auch, dass der Natur- und Umweltschutz gerade bei jungen Leuten an Fahrt aufnimmt und dass sich da immer mehr und mehr junge Menschen engagieren.
Gleichwohl sind bei den jungen Menschen ja ist die Quote ja etwas geringer als bei den Älteren. Die Jungen ja sagen zwar, ich würde gerne etwas tun, sagen aber eigentlich auch, ich habe zu wenig Zeit. Über 70% derjenigen, die sagen, ich habe Lust, durchaus auch mich ehrenamtlich zu engagieren, sagen, es scheitert vielleicht an der Zeit.
Ja, da sagen tatsächlich die Zahlen des Freiwilligen-Surveys, die alle 5 Jahre erhoben werden. Der letzte ist von 2019. Wir erwarten den neuesten alsbald. Sagen da was anderes, nämlich dass 14- bis 26-Jährige die höchste Engagementquote haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Umfragen, die sagen, Jugendliche würden sich gerne noch mehr engagieren, dass aber Zeit fehlt oder dass es andere Hindernisse gibt. Häufig werden auch finanzielle Hürden genannt, wie beispielsweise ein Zuschuss zu einem Fahrtgeld zum Engagementort selbst. Ich finde, da können fördernde Institutionen durchaus mit unterstützen oder eben auch Rahmenbedingungen besser gestaltet werden. Und die Problematik der Zeit trifft nicht nur junge Menschen. Wir leben ja heutzutage in einer so verdichteten Welt und Zeit mit so vielen Aufgaben, neben Ausbildung, Schule, Beruf, gibt es die Familie, es gibt viel Ablenkung im digitalen Raum, das ist auch eine Konkurrenz zum Engagement. Also es gibt im Bereich des Sports gibt es natürlich auch andere Angebote, wie zum Beispiel kommerzielle Fitnessstudios etc. Also wir leben in einer viel verdichteteren Zeit und das heißt auch für diejenigen, die ein Engagement anbieten, die Vereine, die müssen eine gute und auch, ich würde sagen, moderne Ansprache wählen, um Leute zu begeistern, das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Zeit auch für so eine Art von Ehrenamt zu investieren und hier auch gute Rahmenbedingungen schaffen. Also sind mehrere gefragt. Zum einen brauchen wir die guten politischen Rahmenbedingungen, aber wir brauchen auch die guten Rahmenbedingungen an den Orten, wo man sich dann eben engagiert, also in den Vereinen selbst.
Sie haben eine wunderbare Überleitung geliefert zu dem Begriff Freizeit. Tatsächlich, als wir uns angefangen haben, für das Thema Ehrenamt zu engagieren, als Unternehmen, also von Westlotto, habe ich die Frage bekommen, naja, konkurriert ihr dann nicht auch um Freizeit? Weil vielfach ist Glücksspiel ja auch eine Freizeitbeschäftigung. Man sagt, naja, wenn die sich ehrenamtlich engagieren, dann sind das doch gar nicht eure Kunden. Das eine ist, ich tue was ganz Soziales und das andere ist, ich tue ja eigentlich was für mich. Würden Sie dem folgen, so einer Argumentation?
Nö. Würde ich nicht folgen, weil man macht ja nicht eine Sache zu 100%, sondern das Leben besteht aus vielen einzelnen Bausteinen. Wir hatten das ja jetzt auch schon im Laufe des Gesprächs. Da gibt es den privaten Bereich der Familie, dann eben, wie gesagt, Ausbildung, Schule, Beruf und die Gestaltung der Freizeitaktivitäten, die ist eben vielfältig heutzutage. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir wissen aber auch, diejenigen, die mal angefangen haben, sich zu engagieren, sind auch diejenigen, die dann lange mit dabei bleiben und die häufig dann auch manchmal noch ein zweites oder auch drittes Ehrenamt annehmen. Ich nenne diese Menschen dann immer die Hochleistungsengagierten.
Die Hochleistungsengagierten. Ja. Das ist sehr schön. Der Ehrenamt-Atlas, also die Befragung nur für Nordrhein-Westfalen, wie wir zugeben müssen, aber eben auch bis auf die Kreis- und Regionalebene herunter, der hat ergeben, und so ein bisschen habe ich das eben bei Ihnen auch schon rausgehört, dass die ehrenamtlich Tätigen sagen, es gibt eigentlich drei Dinge, die wichtig sind. Ehrenamt muss möglich sein, darüber sprachen wir. Das ist eben auch die Frage von politischen Rahmenbedingungen und von Finanzierung. Vielleicht können Sie gleich nochmal ein, zwei Sachen sagen. Es gibt ja auch Landesstiftungen neben ihrer Bundesstiftung, wie die eben auch helfen und fördern können und wie gut sie sind. Das zweite ist, Ehrenamt muss attraktiv sein. Das sprachen Sie gerade kurz an. Das ist ja wohl eine Aufgabe derjenigen, die Ehrenamt anbieten. Und last but not least, auf den Bereich kommen wir gerne gleich nochmal, das ist Sichtbarkeit und Wertschätzung. Aber bleiben wir mal bei der Attraktivität. Ist Ehrenamt in Deutschland heute attraktiv genug für die unterschiedlichen Generationen?
Ich kann das nicht pauschal beantworten, weil Ehrenamt so wahnsinnig vielfältig ist. Ich hatte ja gesagt, dass beispielsweise Sport der größte Engagementbereich ist, aber wir haben in Deutschland 14 Engagementbereiche. Das reicht vom Sport über den Umwelt- und Naturschutz, über Besuchsdienste in Hospizen, über Leseprojekte, über auch digitales Engagement. Und es ist auch eine höchst individuelle Sache, wofür ich eine Vorliebe habe. Ich bin Verfechterin davon, Organisationen und Vereinen, die auf der Suche nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern sind, ganz genau zu überlegen und auch vielleicht so eine Art, wie so ein Stellenprofil zu erstellen, was brauchen wir, welche Form von Unterstützung, muss das eine Art des Engagements sein, das ganz, ganz langfristig ist, könnten das vielleicht auch Projekte sein, was dann einfach niederschwelliger ist für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung im Engagement gesammelt haben, also kann ich das aufteilen in kleine Aufgaben und erstmal den Leuten so eine Art Schnupperengagement anbieten. Und zum anderen muss auch die Person, die sich dafür interessiert, im Klaren sein, was bringt mir dieses Engagement? Wir wissen aus Studien, dass Spaß und Freude und das gemeinsame Miteinander auch einer der Hauptmotivatoren ist. Und das ist ja das, was man im Verein findet. Man engagiert sich mit Gleichgesinnten für eine gute Sache und Absolut. am Ende des Tages hat man auch noch einen positiven Effekt, denn was Engagierte immer wieder zurückspiegeln, sie haben das Thema Sichtbarkeit und Wertschätzung genannt, dass für sie der größte Lohn ist die Dankbarkeit derjenigen, für die sie sich eben engagieren. Und das finde ich immer richtig schön. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass auch ein Arbeitgeber beispielsweise, genauso wie Sie es tun bei Westlotto, finde ich eine prima Sache, dass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfern dann auch nochmal quasi Freizeit schenken, weil sie sich eben für unsere Demokratie eingesetzt haben. Das ist eine Form der Sichtbarkeit und der Wertschätzung. Also der Arbeitgeber sieht, da tut jemand was, damit quasi hier unsere Institutionen und unsere Demokratie weiterhin stark ist. Und das würde ich mir wünschen, dass das über alle Ebenen hinweg, sei es jetzt auf der Politik oder auf der wirtschaftlichen Ebene, auch so gesehen wird.
Nun geht ja Ehrenamt und Engagement doch immer stärker auch in nicht institutionalisiertes Ehrenamt. Also wir stellen ja fest, dass Menschen sich eben, und Sie sprachen das schon an, sich nur temporär engagieren wollen, dass es ihnen auch Spaß machen muss, das, was sie tun, und es kann sich ja entsprechend verändern. Wenn man nicht institutionalisiert sich engagiert, dann fallen ja gewisse Dinge weg, wie zum Beispiel bei der Wertschätzung. Ist dann da wieder der Staat gefragt?
Wie meinen Sie das? Da fällt Wertschätzung weg?
Also wenn ich in einem Verein bin, kann der Verein mir irgendwann Danke dafür sagen. Oder es gibt ja Aktionen, wie wir die auch haben, wo man sagt, wir machen das entsprechend sichtbar. In Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Ländern, gibt es ja sowas wie Ehrenamtskarten, Ehrenamtsmedaillen, Ehrenamtspreise. Wenn ich aber doch ehrenamtlich bin in der Nachbarschaftshilfe und das mache ich über Jahr und Tag, dann geht diese Wertschätzung ja an mir vorbei.
Würde ich so nicht sagen. Also Sie haben vollkommen recht, das Engagement, das ungebundene Engagement sozusagen, also das Engagement in Initiativen, also in nicht rechtsfähigen Organisationen, nimmt wahnsinnig zu. Und das ist auch einfach nochmal ein Beleg für den Wandel im Engagement. Viele Menschen, insbesondere junge Menschen, wollen sich lebenslagenorientiert engagieren und sagen, ich brauche da jetzt erstmal nicht die Hülle eines Vereines dafür, sondern ich möchte mit meinen 6 Freunden und Freundinnen loslegen, weil es mich stört, dass bei uns im Park Müll rumliegt. Und dann trifft man sich und begibt sich zusammen zu einem Clean-up und macht das, keine Ahnung, 4, 5, 6 Mal pro Jahr. Daraus entsteht aber häufig dann nochmal ein weiteres Engagement, was sich dann auch teilweise wieder in Vereinen widerspiegelt. Und ich glaube, die Wertschätzung und Anerkennung erhalten diese Menschen trotzdem, und zwar aus der Nachbarschaft unmittelbar und aus der Gruppe heraus selbst. Dafür braucht es, glaube ich, kein Rechtskonstrukt. Wo ich Ihnen allerdings recht gebe und was problematisch ist, dass diese Initiativen häufig aus Rastern der Förderung herausfallen. Also dass viele Förderinstitutionen sagen, wir können nur einen Verein, also eine gemeinnützige Rechtsform unterstützen und nicht die Initiative. Das sind ja Privatpersonen. Wir als Bundesstiftung haben uns dazu entschieden, Programme aufzusetzen, wo wir genau das tun, nämlich Initiativen zu fördern, weil wir glauben, das ist ein sehr guter Einstieg ins Engagement und das gilt es eben auch wertzuschätzen und auch finanziell zu unterstützen. Und das wird auch sehr gut angenommen. Es ist total spannend, was wir
Erfahrungen machen. Super spannend. Wie machen Sie das?
Ja, tatsächlich ist es so, es ist ein bisschen komplexer und komplizierter, als wenn man gemeinnützige Organisationen fördert. Jetzt wird es ein bisschen technokratisch, Achtung,
okay,
Achtung.
Sie meinen, wir machen es uns einfach und Sie übernehmen die schwierigeren Positionen. Aber ich bin jetzt sehr gespannt.
Ja, genau. Also üblicherweise ist es ja so, wenn wir eine gemeinnützige Organisation fördern, dann muss eine Satzung eingereicht werden, der Freistellungsbescheid und so weiter und so fort. Und bei einer Initiative ist es so, dass man tatsächlich Einzelpersonen unterstützt und fördert. Und wir haben das so geregelt, dass sich immer zwei im Tandem bewerben müssen. Es sind kleine Fördersummen und wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht. Da hat niemand betrogen oder ähnliches. Sie müssen dann natürlich auch ihren Personalausweis und sowas bei uns im digitalen Portal hochladen. Und das ist, wie gesagt, wir machen das jetzt seit einem Jahr mit einer sehr guten Resonanz und auch mit einer großen Wirkung für die Engagierten selbst. Und ich kann jedem nur empfehlen, der das auch machen möchte, uns da nachzuahmen. Denn das sind Bereiche, die sich tatsächlich sehr stark entwickeln.
Liebe Frau Peranisch, jetzt weiß ich, was man eben meinte, als man gesagt hat, Sie seien eine Visionärin, in Deutschland Geld zu verteilen, ohne dass dahinter ein großer bürokratischer Wust liegt mit Verwendungsnachweisen und all den Dingen. Das nötigt mir großen Respekt ab.
Also es gibt einen Verwendungsnachweis, wollen wir so ehrlich sein, das muss natürlich sein, es sind ja öffentliche Mittel, die wir hier auch verwenden. Aber wie gesagt, wir versuchen auch als Bundesstiftung auch Ihr Vertrauen in öffentliche Institutionen herzustellen und es den Engagierten so einfach wie möglich zu machen. Denn eine Sache möchte ich auch noch erwähnen, das sage ich fast in jedem Vortrag, weil ich es so unglaublich finde. Ein durchschnittlich engagierter Vereinsvorstand verbringt 42 Tage im Jahr mit Bürokratie. Und dazu gehören natürlich auch all die Themen wie Abrechnung, Förderanträge stellen, Genehmigungen einholen. Und das ist natürlich schon heftig, wenn man überlegt, dass die Menschen das in ihrer Freizeit tun und dann auch noch diese ganze Verantwortung tragen als Vorstand, ehrenamtlich, und sich dann mit so viel Bürokratie rumschlagen müssen. Das finden wir bedenklich.
Danke für die klaren Worte an der Stelle. Eine Frage zu einer Aussage, die Sie eben getroffen haben, habe ich noch. Sie sagten, das digitale Engagement, ehrenamtliche Engagement nimmt zu. Was ist das?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Es ist mittlerweile auch so, dass fast die meisten Engagierten auch irgendeine Tätigkeit in ihrem Engagement digital durchführen. Sei das zum Beispiel digitale Social-Media-Kanäle für die eigene Organisation zu betreuen oder Online-Spenden zu sammeln, Crowdfunding umzusetzen. Oder aber auch, und das kennt jeder von uns, bei der Wikipedia zum Beispiel Artikel zu schreiben. Auch das ist digitales Engagement. Bis dahin, jetzt wird es ein bisschen verrückter, dass man so kleine Sprachmodelle trainieren kann mit der eigenen Stimme, die dann quasi der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Auch das ist eine Form des digitalen Engagements. Und natürlich auch das Programmieren von sogenannter freier Software. Auch das zählt zum digitalen Engagement. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten. Und ich denke auch, dass in Zukunft und insbesondere im Hinblick auf Distanzen in ländlichen Räumen dieser Engagementbereich noch weiter wachsen wird und sich auch verändern wird und viele neue Möglichkeiten bieten wird.
Das heißt, der Wunsch nach Homeoffice, der überträgt sich jetzt auch letztendlich auf das Ehrenamt.
Ja, nicht eins zu eins. Also am Ende des Tages ist es schon so, dass es so eine Mischform häufig ist. Also man trifft sich dann doch natürlich vor Ort, aber man kann eben viele Aufgaben, die zu so einem Ehrenamt, zu so einem bürgerschaftlichen Engagement gehören, auch gut digital von zu Hause aus erledigen. Also nehmen wir mal an, die Vorstandssitzung, die kann durchaus digital stattfinden. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt treffen, kann man aber natürlich auch. Aber wenn es dann darum geht, gemeinsam mit Kindern zu trainieren, dann findet das vor Ort statt und das ist auch Kern des Ehrenamtes, gemeinsam etwas zu gestalten. Aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass eben Digitalisierung und der digitale Wandel hier auch Möglichkeiten gibt, auch tatsächlich Digitalisierung selbst mitzugestalten. Und das ist auch eine große Aufgabe, der sich viele zivilgesellschaftliche Akteure angenommen haben, wie eben die Wikimedia beispielsweise.
Frau Peranitsch, eine Frau wie sie, die offenkundig schon vieles gemacht hat, engagiert sich jetzt in einer Stiftung des Bundes und der Länder, wenn ich das richtig weiß, für Ehrenamt. Wie sind Sie denn eigentlich dahin gekommen?
Ja, also es ist eine Stiftung des Bundes tatsächlich. Sie hatten vorhin ja auch gesagt, es gibt ja auch Landesstiftung, kann ich auch gleich noch was dazu ausführen. Die Stiftung wurde 2020 gegründet, und zwar von drei Ministerien. Und das ist total spannend, denn diese drei Bundesministerien, die haben alle für sich viele Programme in ihren Häusern gehabt, die schon Engagement unterstützt haben, aber immer nur in einem speziellen Engagementfeld. Da ist bei uns mit dabei das Bundesinnenministerium, das Bundesfamilienministerium und das Bundeslandwirtschaftsministerium. Und das sind ja schon sehr unterschiedliche Häuser, und so unterschiedlich sie sind, so breit sind wir auch aufgestellt. Unser Auftrag ist es, das bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen zu unterstützen, durch Serviceangebote, durch finanzielle Förderung, im Bereich der Digitalisierung und Innovationsförderung, aber auch in der Vernetzung von Bund, Länder, Kommune, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Also ein relativ breiter Auftrag. Wie bin ich dahin gekommen? Ich habe davor schon einige Jahre im Stiftungssektor gearbeitet. Sie haben im Einspieler so nett auch die Stiftung Bürgermut erwähnt. Dort war ich lange Jahre lang geschäftsführende Vorständin, und diese Stiftung, die hat sich vor allem darum gekümmert, diejenigen zu unterstützen, die sogenannte Social Startups gründen, Vereine, gemeinnützige Unternehmen, Sozialunternehmen, und die wirklich sehr wirkungsvolle Programme und Projekte entwickelt haben, und diese bei der Verbreitung zu unterstützen. Und ich hatte immer wieder eine gute Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Ministerien, und dann hat man mich gefragt, ob ich denn nicht den Hut in den Ring werfen möge, und das habe ich dann getan und freue mich sehr, dass ich seit Mitte 2020 die Stiftung mit meinem Vorstandskollegen gemeinsam aufbauen und gestalten darf.
Also ein hauptamtlicher Glücksfall für das Ehrenamt.
Es ist ein hauptamtlicher Glücksfall, genau. Also wir sind auch eine relativ, was heißt große, ich finde schon eine große Stiftung. Wir sind 75 Menschen. Wir sitzen in Neustrelitz, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, also auch im strukturschwachen ländlichen Raum. Und die Stiftung fördert nicht nur finanziell, das heißt, wir brauchen Man- und Woman-Power für die ganze Prüfung der Förderanträge, eben nicht nur der Initiativen, sondern auch der normalen. Aber wir beraten eben auch ganz viel. Also bei uns gibt es eine kostenlose Fundraising-Beratung. Wenn man mal rechtliche Fragestellungen hat, kann man sich auch bei uns kostenlos beraten lassen. Und seit neuestem beraten wir auch in Sachen Versicherung, weil es gibt viele Unsicherheiten im Ehrenamt, insbesondere wenn man Ämter annimmt. Wofür muss ich haften? Wie bin ich abgesichert? Was ist eigentlich, wenn ich eine Veranstaltung mache? Also wir haben da ein großes Portfolio aufgebaut an Beratungen und Fortbildungen, die Ehrenamtlichen und Engagierten helfen soll, durch den großen Dschungel an Themen auch durchzukommen und ihnen am Ende des Tages auch Zeit zu ersparen, damit sie sich dann wirklich den Dingen widmen können, wofür sie sich eben auch in ihrer Freizeit einsetzen wollen.
Das ist ganz wunderbar. Frau Piransch, ich muss noch mal eine Klammer ziehen für all diejenigen, denen es vielleicht vorhin zu schnell ging und die ganz überwältigt sind von den vielen Informationen für diese gesellschaftliche Aufgabe Unterstützung des Ehrenamts. Nämlich, wenn man jetzt fragt, Weber, du hast doch immer irgendjemand aus dem Glücksspielbereich. Was hat denn jetzt Frau Piransch ganz konkret mit dem Glücksspiel zu tun? Und da will ich nochmal, und schließe auch eine Frage daran an, nochmal sagen, die staatlichen Lotterien, die auch im vergangenen Jahr wieder ungefähr 4 Milliarden Euro zusammen, also alle 16 Lotteriegesellschaften, an die Länder überwiesen haben. Und die Länder, das wissen viele Menschen nicht, finanzieren daraus Sozialstrukturen, die Caritas, die AWO, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie, sonstige Wohlfahrtsverbände, den Sport, den DOSB, den Behindertensport, Denkmalschutz, Kultur, Umwelt und alle diese Punkte, wo man sich ehrenamtlich betätigt. Und diese Organisationen sagen uns eben, das Ehrenamt ist extrem wichtig für uns. Ohne das Ehrenamt könnten wir auch wenn wir Hauptamtliche einstellen könnten, überhaupt nicht überleben, weil wir brauchen das. Diese sogenannten gesellschaftlichen Träger, Frau Piransch, sind also das Bindeglied, auch zu Ihnen heute. Welche Rolle spielen die eigentlich, diese Organisation, in Ihrer Stiftung, in Ihrer Organisation? Haben Sie nur Kontakte zu den ehrenamtlich Tätigen oder auch zu diesen Organisationen? Also sagen die Ihnen schon mal, Frau Piransch, wir brauchen mal dies und jenes, können Sie uns da unterstützen? Hören Sie da auch auf den Markt sozusagen?
Ja, also mit diesen Akteuren arbeiten wir ganz eng zusammen. Sie sind nebenbei auch gesprochen Mitglied in unserem Stiftungsrat. Also wir haben ja einen 19-köpfigen Stiftungsrat, in dem auch drei Bundesminister, ein Bundesminister und zwei Bundesministerinnen sitzen, demnächst dann wahrscheinlich neue, davon ist auszugehen, aber auch 10 Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, und da ist beispielsweise die Wohlfahrt mit dabei, auch der Deutsche Olympische Sportbund sitzt da mit drin, aber auch die Rettungskräfte und auch Organisationen wie das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Diese Organisationen sind wahnsinnig wichtig für ein funktionierendes Ehrenamt, denn dort findet Engagement statt. Und wir brauchen auch quasi diese Infrastruktur, die auch Koordination und Freiwilligenmanagement vorhält, damit diejenigen, die sich engagieren, das bestmöglich tun können. Und ich bin wirklich dankbar, dass gerade die Wohlfahrt, aber auch Strukturen wie der Sport durch Lotterien so eine tolle Finanzierung bekommen, denn ohne das würde es nicht gehen. Das müssen wir auch mal sagen. Und ich finde, das muss auch sollte auch vielen Leuten bewusst sein, dass das eine ganz wichtige finanzielle Quelle ist für diese Strukturen und die eben nicht nur klassisch aus Bundesministerien finanziert werden.
Ja, und damit sprechen Sie natürlich auch an, auch Ehrenamt kostet am Ende des Tages Geld für diese Institutionen, weil Sie die Strukturen ja vorhalten müssen, nicht nur für Ihre Hauptamtlichen, sondern auch für die Ehrenamtlichen. Danke, dass Sie da auch einmal eine Lanze gebrochen haben, auch letztendlich für uns. Da schließt sich natürlich die Frage an, spielen Sie eigentlich selber zum Beispiel Lotto?
Früher tatsächlich, und meine Mutter ist passionierte Lottospielerin.
Ah gut, Sie wissen schon, dass auch wir von Lotto stark darauf bemüht sind zu sagen, wir müssen auch die jüngeren Generationen
ans Lottospiel bekommen. Sie haben also auch Nachwuchsgewinnungsprobleme, ich verstehe.
Wenn ich Sie also animieren darf, Ihr Glück da auch mal zu versuchen. Und wie Sie eben selber richtig gesagt haben, es ist ja keine Freizeitkonkurrenz. Sondern es ist alles sehr vielfältig. Spaß beiseite, ich würde gerne nochmal in eigener Sache Ihre Einschätzung hören. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es so nicht wissen. Bei der Frage Wertschätzung und Sichtbarkeit haben wir in Nordrhein-Westfalen zusammen mit diesen ganzen Organisationen, die Sie ansprachen, aus Wohlfahrt, Sport und Kultur, Kunst und Kultur und Umwelt, eine Aktion gefahren, die wir in diesem Jahr weiterführen werden, nämlich Sichtbarkeit zu schaffen. Und Sichtbarkeit ist, so wissen wir aus den Umfragen, ja auch eine Form von Wertschätzung. Sie sagten das eben auch zum Beispiel beim Engagement in der Nachbarschaft. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man das eigentlich sichtbar machen? Und es gibt in Nordrhein-Westfalen für ehrenamtlich Tätige bei sogenannten Aktionstagen, zum Beispiel beim Roten Kreuz oder der AWO oder ähnlichem, gibt es Fashion, also Strickjacken zu gewinnen. Und da steht drauf Hashtag NRW Ehrenamt. Und was Sie wahrscheinlich auch nicht wissen ist, diese Jacken sind uns wie warme Semmeln aus den Händen gerissen worden. Wir haben noch nie so viel positives Feedback bekommen, dass man gesagt hat, dass ihr was tut als Unternehmen, also das, was wir am Anfang diskutiert haben, und dass man damit eine kleine Art von Wertschätzung tätigt, das finden wir ganz, ganz grandios. Weil jetzt sieht man uns, dass wir auch eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher sind. Und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als die Ehrenamtskarte im Portemonnaie. Die ist gut für mich, aber andere sollen ruhig sehen, dass ich was für diese Gesellschaft tue. Glauben Sie, das kann Vorbild sein, sowas?
Auf jeden Fall. Die Resonanz zeigt es ja. Die Engagierten sind glücklich damit. Sie können sich damit identifizieren. Sie tragen die Strickjacke mit Stolz. Das ist eine sehr schöne Aktivität und auch mal was anderes eben als vielleicht die Ehrennadel, die natürlich auch ihren Wert hat, ja, und auch eine Ehrenamtskarte. Aber vielleicht entspricht es dann auch für andere Menschen auch eher so dem Zeitgeist, dann eben sowas zu haben oder ein Hoodie oder andere Aktivitäten. Man darf da auch ruhig mal so ein bisschen marketingtechnisch denken. Sie haben es ja am Anfang gesagt, ich stehe auch so ein bisschen für Wandel. Das ist auch etwas, was uns ganz stark am Herzen liegt. Wir dürfen seit letztem Jahr den Deutschen Engagementpreis umsetzen. Das ist quasi eine Art Dachpreis aller Engagementpreise in Deutschland. Davon gibt es über 600. Haben Sie das gewusst?
Nein.
600 Wahnsinn. Auszeichnungen, ja. Also da wird schon viel getan, auch aus privatrechtlicher Stiftungsseite und so weiter und auch auf Landesebene. Und dann gibt es eben diesen einen großen Engagementpreis, den wir jetzt ausrichten dürfen, der auch im nächsten Jahr wieder verliehen wird. Und hier wollen wir eben auch schauen und uns inspirieren lassen, wie durch Ihre Aktivitäten, was können denn noch weitere Formen der Wertschätzung und Anerkennung sein. Und mein Vorgehen ist immer, am besten die Menschen fragen, was sie sich wünschen und dementsprechend Produkte und Angebote entwickeln.
Ja, danke schön. Nehme ich als als Zuspruch zu so einer Idee, die wir gefahren haben. Frau Peranisch, wir haben schon fast 40 Minuten gesprochen. Das ist eine der längeren, wenn nicht sogar die längste Folge, die wir hatten. Aber das lag daran, dass Sie so viel zu erzählen hatten, was nicht nur ich spannend fand, da bin ich ganz sicher, sondern auch viele Menschen und auch die, die vielleicht nicht ihr ganzes Leben schon mit Engagement und Ehrenamt verbracht haben. Ich darf mich da outen persönlich. Ich gehöre eher zu denen, die so eine intrinsische Motivation haben, immer etwas zu tun. Ich habe tatsächlich vom Förderverein des Theaters über Schule, über Sportvorstände, im Sport Schiedsrichter, ich bin ehrenamtlicher Richter am Landgericht in Wuppertal. Also ich muss immer irgendwie sowas machen. Aber es gibt ja ganz viele Menschen, die das noch nicht tun. Was würden Sie in einem Satz oder in drei Punkten diesen mit auf den Weg geben, wenn Sie es heute hören und sagen, warum soll ich mich engagieren?
Genau. Zunächst mal toll, dass Sie so engagiert sind. Damit gehören Sie auf jeden Fall zu den Hochleistungsengagierten, Herr Weber.
Ah, danke. Das ist ein neues Wort. Ich glaube, meine Familie wird jetzt sagen, hör auf anzugeben.
Wir wissen ja, dass 40% der Menschen in Deutschland engagiert sind, 60% nicht, aber die Mehrzahl dieser 60% hat Interesse und Lust, engagiert zu sein. Sie haben gesagt, ein Satz, das ist schwierig, ich nehme zwei Sätze. Befragen Sie sich selbst, was würde Ihnen auch Freude bereiten und Spaß machen? Also in welche Richtung soll es gehen? Will ich lieber etwas mit Menschen, mit jungen Menschen machen, mit älteren Menschen? Möchte ich doch vielleicht lieber was am Computer machen? Ist mir die Umwelt, liegt mir am Herzen oder die Kultur? Dann zweiter Tipp, fragen Sie einfach mal im Freundeskreis nach. Ich wette, Sie kennen jemanden, der engagiert ist. Der kann Ihnen erzählen, was er oder sie dort erlebt. Vielleicht ist das auch etwas für sich. Und dritter Tipp ist, es gibt fast überall eine sogenannte Freiwilligenagentur, wo man sich beraten lassen kann, die einem auch Engagementangebote vermitteln kann. Und wer keine Lust hat, vor Ort zu gucken, kann auch ganz einfach im Netz gucken. Da gibt es zum Beispiel von der Aktion Mensch eine riesengroße Datenbank, wo man Engagementangebote bei sich vor Ort sich raussuchen kann. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Aber der Top-Tipp ist tatsächlich, sich einmal im Freundeskreis umzuhören, wer macht denn da was und davon den Erfahrungen zu profitieren. Und machen Sie es einfach, probieren Sie es. Es macht Spaß.
Dankeschön für diesen schönen Appell. Leider darf das nicht das Schlusswort sein, denn natürlich für Nordrhein-Westfalen müssen wir sagen, es gibt auch dort schöne Portale über den Ehrenamtatlas. Gelangen Sie zum Beispiel auch dahin zu dem Check, wie man ehrenamtlich sich engagieren kann und wo bei den Institutionen in Nordrhein-Westfalen. Das ist natürlich noch meine eigene Sache, Sie haben es eben gesagt, erlaubt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 29. Folge des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, aber vor allen Dingen sage ich Katharina Peranisch, der Gründungsvorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, vielen Dank, dass Sie Wissenstransfer zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft nicht nur gut in der Lage ist zu erklären, sondern dass sie auch offenkundig für Erfahrungsaustausch steht zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, zwischen den gesellschaftlichen Organisationen, mit denen auch wir von den staatlichen Lotterien zu tun haben. Und natürlich ganz lieben Dank, dass Sie sich heute eine Dreiviertelstunde bereit erklärt haben, mit uns darüber zu reden. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass dieser Podcast viel Aufmerksamkeit erzeugen wird und hoffentlich auch gemäß Ihres Wunsches am Schluss auch noch ein paar noch nicht Engagierte ins Engagement bringt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.
Das hat es. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Die nächste Folge erscheint am 13. Februar und diese wird wieder eine Spezialfolge sein. Unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen das. Das bedeutet Spezialfolge. Diesmal außergewöhnlicherweise ist der Gast schon bekannt. Diese Ausnahme erlaube ich mir ein- oder zweimal, aber ich nenne den Gast oder die Dame, wenn man das so sehen will, noch nicht. In jedem Fall, wenn Sie uns jetzt abonnieren, dann wird Ihnen natürlich diese Folge auch nicht entgehen. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für das neue Jahr. Werden Sie ehrenamtlich aktiv, da bin ich ganz auf der Seite meines Gastes von heute. Nochmal Dankeschön an Frau Peranisch und Ihnen allen sage ich Glück auf!